Wie kann es gelingen, dass sich mehr Väter und Mütter mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung für unsere Gesellschaft einbringen? Darum geht's heute bei Our Job to be Done.
Wie wenig Support für Eltern in der Politik da ist. Es gibt keine allgemeingültigen Regelungen auf kommunaler, landes- oder bundespolitischer Ebene, die dafür sorgen, dass du, während du bei einer Sitzung bist, dein Kind betreut hast, dass du Geld dafür bekommst, dass dein Kind entsprechend betreut werden kann, damit du diesen Job ausüben kannst, dieses Ehrenamt ausüben kannst.
Es gibt so wenig Unterstützung, Führung, Orientierung für Eltern, die sich einbringen wollen in die Politik, in unsere Gesellschaft. Ein Satz, der mir schon wehtut beim Zuhören und umso wichtiger, dass wir uns genau damit auseinandersetzen, wie das gelingen kann, dass Eltern mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Berufserfahrung sich einbringen können in unsere Gesellschaft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen Herausforderungen unserer Zeit, in denen wir gemeinsam mit Experten, mit Menschen, die sich mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen, die sie erlebt haben, die Expertise haben, wo wir uns zusammensetzen und zusammenbringen, ja, letztlich diese Erfahrungen und Impulse erarbeiten, wie wir es gemeinsam besser hinbekommen. Mein Name ist Johannes C. Ich bin der Gründer von Our Job to be Done. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte teile ihn mit deinen Freunden, berichte anderen Menschen genau von diesen Dialogen, von diesen Herausforderungen, wie man damit umgehen kann. Schreibe uns auch dazu gerne in den Kommentaren. Wir sind dafür da, dass genau diese Auseinandersetzungen geführt werden. Und damit tust du uns allen einen großen Gefallen, wenn du einsteigst in diesen Dialog und diese weiterführst. Heute zu Gast zwei Männer, die ich beruflich schon sehr, sehr lange kenne und schätze und die gleichzeitig vor allem auch eine Strahlkraft haben im Sinne dessen, wie sie sich einbringen in Unternehmen als auch zu gesellschaftlichen Themen. Henning Behrens ist lange bereits im Bereich Lernen unterwegs und er ist liebender Familienvater, der sich ganz, ganz stark einbringt, auch in gesellschaftliche Themen und Menschen anregt, zu lernen, sich auseinanderzusetzen und auch heute im Dialog zusammen mit Harald Schirmer, der bei Continental im Bereich digitale Transformation eine Ikone ist, der auch sehr, sehr viele Vorträge gibt und letztlich ganz, ganz viel Inspiration ausstrahlt in diesem Bereich und der eben auch Transformation genauso als Mensch versteht und genauso als reflektierter Mann letztlich auch sich zeigt zu gesellschaftlichen Themen. Und der Austausch geht genau darum, wie kann es gelingen, dass erfahrene Männer, Mütter, Eltern sich einbringen können mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Berufserfahrung für die Enkelfähigkeit unserer Gesellschaft.
Genau.
Moin, Harald.
Ja, grüß dich, Henning. Schön, dass ich mit dir ein paar bestimmt spannende Minuten verbringen darf.
Ja, du, das freut mich genauso. Ja, und ja, wir können ja dem lieben Johannes einmal danken, dass er uns eingeladen hat, damit wir über ein cooles Thema sprechen und ja, wie wir ein wenig unser Land entwickeln können, wie sich vielleicht ein paar Veränderungen einstellen, die wir aus unseren Erfahrungen, aus unseren Expertisen, aus dem Unternehmen einbringen könnten, ja, in unser schönes Land, in unseren schönen Kontinent.
Ja, sehr gerne. Also danke auch von meiner Seite, Sebastian. Du hast immer sehr, sehr viele relevante Themen natürlich, die auch Menschen bewegen. Das merkt man sehr deutlich und das wollen wir auch, das möchte ich auch, ohne zu wissen natürlich genau, wie es geht. Aber der Wunsch, ein bisschen eine Verbesserung zu erzeugen, ein kleines bisschen dazu beizutragen, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Den Wunsch, glaube ich, den haben wir, den teilen wir alle drei. Und ja, vielleicht können wir da ein bisschen was dazu beitragen, ein bisschen inspirieren mit ein paar Fragen, auch mal den einen oder anderen in ein tieferes Nachdenken bringen und vielleicht sogar in ein positives Handeln.
Genau, ja, also das, ach, das schaffen wir bestimmt. Ja. Ich glaube schon, das wird interessant, aber du sag mal, wir kennen uns ja irgendwie, Harald, jetzt über geraume Zeit, über ein paar Jahre tatsächlich, weißt du, du weißt das wahrscheinlich gar nicht, aber das erste Mal in Realität, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, und ich habe dich in Realität das erste Mal Ende März 2019 gesehen. Und das war im Phantasialand und beim Next Act von Winfried Schneider, wo ihr in einem Panel dort gestanden habt und über Office 365 gesprochen habt, ja, wie ihr das global ausgerollt habt für Conti.
Damals gar nicht so sehr am Tools.
Genau, richtig, ja. Also es waren nur Whiteboards, Kanban-Boards auf der Autoscooter-Szenerie im Phantasialand aufgebaut, und ihr habt wunderbar getalkt. Und magst du vielleicht mal erzählen, wer du überhaupt bist?
Gerne, Henning. Also ich fange mal einfach damit an, dass es für mich eigentlich den Unterschied zwischen real und virtueller Realität eigentlich insofern recht wenig gibt, oder ich möchte wenig Unterschied machen. Also ich bin jemand, der seit 32 Jahren in der gleichen Firma bin, in der Continental AG. Ich bin ursprünglich, komme ich aus der Elektrotechnik, also aus einer sehr logikorientierten Richtung. Ab da war so ein typischer Crossmover, nennt man das bei uns, also jemand, der mal in dem Fall in der Entwicklung, dann war ich in der Qualität, ich war dann 3 Jahre in Amerika, ich habe in der Kommunikation, in der IT und jetzt in den letzten 10 Jahren in der zentralen HR, also Human Relations heißt das bei uns, also in der Personalentwicklung gearbeitet, also sehr viele Sachen gesehen, weil ich einfach sehr neugierig bin und Dinge von verschiedenen Seiten sehen will. Ich möchte mal ganz gern ganzheitliche Bilder haben. Das hat auch dazu geführt, dass ich natürlich mit sehr vielen Leuten zusammengekommen bin, und die erste Erfahrung, die ich da gemacht habe, noch aus der Prägung, aus der Elektrotechnik, aus der, du musst nur das Werkzeug gut genug machen und dann funktioniert alles. Dann auch 20 Jahre Knowledge Management gemacht, wo es ja auch darum ging, man muss es nur gut genug strukturieren und dann findet jeder alles. Kam irgendwann die Erkenntnis, es muss noch viel besser werden. Usability war damals so in den 2000ern oder in den 1990ern, war natürlich noch ganz was anderes. Aber das ist es nicht. Und habe dann erfahren, wenn man sich mit den Menschen richtig beschäftigt, wenn man zuhören lernt, wenn man gemeinsam an etwas arbeitet, dass dann ganz andere Ergebnisse rauskommen. Und das habe ich immer mehr erlebt, habe damals durch die Internationalität der Firma auch erlebt, dass wir mit Kollegen aus Mexiko, aus Manila, aus Ungarn oder verschiedenen anderen Ländern in Kontakt gekommen sind, zusammengearbeitet haben. Und dieses hybride Arbeiten, was ja heute so der letzte Schrei ist, eigentlich seit 30 Jahren schon am Laufen war. Nur damals war das halt so ein schlechter Kompromiss und war halt jemand eingewählt. Und habe damals dann versucht, wie kriege ich denn das eigentlich besser hin? Wie kriege ich denn eigentlich diese Zusammenarbeit von Leuten, egal woher sie kommen, besser hin? Und das haben dann die ersten Intranets eingeführt, haben dann die ersten Enterprise Social Networks selber programmiert mit einem Kollegen von mir, der Thomas, beste Grüße, falls er zuhört, richtig tolle Sachen gemacht, wo wir Crowd Intelligence versucht haben zu bergen, Leute zu beteiligen, wo wir erste Netzwerke aufgebaut haben, bis ich dann in die Zentrale gekommen bin, um das da im großen Stil machen zu dürfen. Das heißt, diese real, virtuell, hybrid, wie kriege ich Leute zusammen, wie kann ich Netzwerken, was bewegen, das ist so eine Mission, die ich schon sehr, sehr lange am Start habe, und jetzt merke ich, wie das richtig Flügel kriegt. Das beschreibt mich wahrscheinlich relativ gut in der technischen Form. In der Arbeitsform.
Also ich fand es klar und deutlich, ja. Ja, und das bewegt ja auch gerade die Welt, ja. Das ist ja bei mir auch so, insbesondere jetzt die letzten 10 Jahre. Ja? Und insbesondere die letzten 10 Jahre ist das ja bei mir genauso, ja. Ich arbeite seit 10, 11 Jahren remote, bewusst remote, ja, damit ich das Aufwachsen unserer jetzt inzwischen 3 Kinder, mal gucken, wann der Schluss ist, mitbekommen kann. Und das funktioniert unglaublich toll, ja. Und eben was du sagst, ja, hybrides Arbeiten ist en vogue, ist bei dir und bei mir seit Jahren ganz normal, auch digital, virtuell zu kollaborieren, um Menschen kennenzulernen, die man gar nicht oder kaum jemals in der physischen Realität, wie du es ja auch so schön nennst, und, gesehen hat.
Und das jetzt warst du aber natürlich, also das hat mich ja so beeindruckt, und das letzte größere Projekt, was wir miteinander ja hatten, waren ja die VR Explorer. Also ja. Du bist ja in der virtuellen Realität, also in den wirklichen virtuellen Räumen, jenseits von Videokonferencing, ja schon viel länger und viel, viel intensiver unterwegs. Also da schaue ich natürlich mit nassen Augen immer vorbei, was du da alles treibst.
Ja, danke. Ja, das freut mich riesig. Ja, und das ist halt ein Hobby, ja, und nichts anderes. Und nein, das Hobby habe ich irgendwie wie so ein Fußball auch zum Beruf gemacht. Und als ich irgendwo vor 6 Jahren damals für ein größeres Bildungsinstitut gearbeitet habe und gefragt wurde, Mensch, willst du da ein Projekt mitmachen mit 3D-Welten? Willst du lernen, interessanter machen? Und da habe ich erstmal gesagt, mein Lernen ist eigentlich ganz interessant über 2D-Kollaborationstools. Und warum sollte ich das jetzt interessanter machen? Aber ich schaue mir das mal an, ja. Und dann war ich das erste Mal in so einer 3D-Welt und habe gedacht, was soll ich denn mit diesem Scheiß, ja? Und jetzt muss ich auch noch einen Avatar anziehen und virtuell durch die Gegend laufen und
noch ein Kanal.
Ja, genau, noch ein Kanal, noch ein Tool. Und ja. Und dann habe ich aber nach 10, 15 Minuten habe ich gemerkt, boah, das ist richtig fett. Ja, und das wird über Jahre den Markt im Learning, aber auch in der Kollaboration, bei kreativen Szenarien prägen und so ein Mittel sein, bis wir endlich mal total ohne Endgeräte unterwegs sind und rein von Sensoren abgetastet werden, in virtuellen Räumen sind. Ja, und das mache ich jetzt seit Jahren und das ist wirklich sehr, sehr, sehr toll. Und da eben ja, über die VR Explorer hat sich das Ganze ja nochmal exponentiell entwickelt.
Ich glaube, dass gerade da auch der Gap, also der Abstand der Gesellschaft, wenn man so will, oder der Leute in den Firmen auch so deutlich wird, oder auch in der Politik haben wir das ja auch. Für die einen ist Virtual Reality tägliches Brot. Also die einen vielleicht eher im Spielen, für die anderen wirklich in der Arbeit, in der Gestaltung, in der Lerngestaltung oder auch in der Innovation, in der Produktion, im CAD. Auch da ist inzwischen ganz, ganz viel Virtual Reality. Und für andere ist das irgendwie ganz ein fernes Szenario, das man vielleicht auch gar nicht haben will. Ich meine, Second Life ist wie alt? 12 Jahre ist das jetzt, glaube ich, hier.
Seitdem gibt's,
oder noch länger. Also seitdem gibt es das eigentlich. Die Brillen werden immer kleiner, immer einfacher, immer leistungsstärker. Du kannst inzwischen ohne dem Ganzen machen, ohne Brillen. Du kannst es direkt am Monitor machen und wirklich diese Unterschiede, dass ich das Gefühl habe, ich bin innerhalb von 5 Minuten gefühlsmäßig im gleichen Raum mit dir. Ja. Das vermisse ich halt in Videokonferenzen. Aber ja. Es ist nochmal ein Kanal und es ist nochmal ein anderes Thema, ein Technologiesprung sozusagen für die meisten Leute, mit denen wir noch gar nicht angefangen haben.
Genau, und der ja auch dafür zu führt, ne, du sagst ja auch das Gap, ne, ich sag immer die Schere, die wird dadurch ja auch umso größer, ja. Du bist bei Conti, du bist ja einer der innovativen Menschen, umgeben von deinem riesigen Team und ihr probiert immer wieder was Neues aus, ihr habt eine Kultur, die sich über Jahre proaktiv entwickelt und für uns ist das ja etwas ganz Normales inzwischen, ja, und dieses agile Durcheinanderarbeiten zu teilen und reagieren auf unvorhergehende Sinnes und trotzdem vernünftig Lösungen zu finden, die für alle wirklich gut ausgehen. Und das ist für die anderen Bereiche in unserem Land ja ganz häufig noch nicht so. Ne? Wir sind das gewöhnt, aber die sind es nicht gewöhnt. Die Schere wird dadurch immer größer. Digitalität und Co. lässt dann Größen. Und das macht es natürlich dann noch schwerer, wenn eine Schere immer größer wird, wie arm und reich. Mhm. Hier haben wir dieselbe Schere, dasselbe Gap. Und noch schwieriger, überhaupt den Weg zu finden zu diesen Menschen, die auf der anderen Seite der Schere sind. Ja? Und diese Brücke wieder zu bauen, die wir selber auseinanderziehen, müssen wir selber wieder eine Brücke bauen.
Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, diese Schere, also ich erlebe die Schere auch in mir selber sozusagen. Also Schere in Form von auf der einen Seite den Wunsch, diesen ganzen tollen Sachen, die es da draußen gibt, irgendwie zu erleben und auch vielleicht sogar ein kleines bisschen mitzugestalten. Und auf der anderen Seite aber natürlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen politisch oder gesamtheitlich anschauen, das ist eigentlich das große Verlangen, dass man ökologisch da einfach besser unterwegs ist, dass man einen ganzheitlichen Ansatz macht, dass man Energie also sinnvoll verbraucht, wenn überhaupt, am besten natürlich einsparen oder gar nicht verbraucht, dass man sich um seine Familie viel mehr kümmert. Also und all diese Technologien, all diese neuen Programme, all diese Missionen, auf der wir da sind, die nehmen davon ja erstens viel Zeit in Anspruch und zum anderen aber auch prägen die uns ja auch in unserer Denkweise. Also diese Schere zwischen der haptischen, physischen Welt, in der man quasi auch Achtsamkeit lebt, in der man auch in der Präsenz da ist und gleichzeitig aber in diesen virtuellen Welten, in diesen connected to the world sozusagen mit allen möglichen Leuten in Echtzeit wirklich crazy shit macht.
Ja, ja. Und plus, wie erreichen wir diese Menschen, die in der physischen Realität leben, die auf der anderen Seite der Schere sind? Das ist für mich immer so eine wirklich riesige Frage, weil man ist ja innerlich selber in einem Zwiespalt. Schau, ich habe, wenn ich mir die letzten Jahre betrachte, was ich in der Realität an Projekten gemacht habe und das vergleiche mit den Projekten, die ich in der Virtualität gemacht habe, dann sind die Realitätsprojekte meistens irgendwelche ehrenamtlichen Projekte gewesen, wo ich gesagt habe, Mensch, ja, ich bin jetzt Aufsichtsratsvorsitzender von einem großen Kindertagesstättenvereinigung und habe so meine Ideen, habe auch ein vermeintlich gutes Team und stelle dann aber fest, boah, das sind Strukturen, die sind bei mir in den 80ern, 90ern verhaftet und ich schaffe es gar nicht, da aufzubrechen. Ich schaffe es auch gar nicht, innerlich ausgeglichen zu sein, um das durchzustehen, das aufzubrechen, um zu verändern. Bei diesem Projekt war es zum Beispiel so, ich sehe es auch im Förderverein unserer Grundschule, ich sehe es aber auch in meinem Politikprojekt im letzten Jahr und war es im Endeffekt genauso. Ja, du kommst aus unserer Welt, ja, und in eine wirkliche alte Welt hinein, wo Denkmuster sind, die wir selber schon ad acta geschoben haben und wo wir dann so viel Geduld oder vielleicht Weißwein benötigen, um überhaupt dort weitermachen zu können. Ja,
Also würde ich dir voll zustimmen. Ich erlebe auch oft, dass ich in den Bereichen, in denen ich mich engagiere, also ich bin auch bei uns in einer Waldorfschule sehr aktiv, um da einfach einerseits das Thema, ja gut, jetzt vor allen Dingen während Corona, wie kriegen wir eine digitale Schule irgendwie hin? Wie kriegen wir eine Lehrerkonferenz hin? Wie kriegen wir eine Elternversammlung, eine Mitgliederversammlung hin, wenn sich keiner sehen darf, also physisch treffen darf? Plötzlich ist in einem Bereich, in dem eigentlich Technologie erstmal sehr, sehr spät dran ist, was die Ausbildung angeht, plötzlich wird das Ding tagesaktuell. Und jetzt kannst du natürlich mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, mit der Expertise, könntest du natürlich jetzt sehr, sehr viele Sachen einfach machen und sagen, okay, ich biete euch das und das an. Aber du merkst dann auch dort, auch in Vereinen oder auch jetzt im politischen Bereich, du musst jede einzelne Person abholen und musst quasi erstmal zeigen, vorleben, warum ist das besser, was sind die Vorteile, aber auch was sind die Nachteile. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Du hast vor 20, 30 Jahren Vereinsarbeit, die war irgendwie standardisiert. Also das war, würde ich sagen, ob du jetzt in einem Kegelverein bist oder in einer politischen Partei oder in irgendeinem Faschingsverein, da gab es einfach eine Hierarchie, da gab es eine Art, sich da hochzuarbeiten, da gab es eine Gesprächskultur, da gab es Orte, an denen man sich trifft oder wo man nicht ist. Das war irgendwie alles klar. Und jetzt musst du parallel zu der Dynamik, weil diese Vereine und die verändern sich ja im Moment gerade in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, braucht es aber gleichzeitig Leute, die die Art zusammenzuarbeiten gestalten, die die Art und Weise, wie Abstimmungen funktionieren, gestalten, die Art und Weise, wie die Organisation selber funktioniert. Ist sie noch hierarchisch? Ist sie eher basisdemokratisch? Ist sie ein Netzwerk? Also all diese Sachen sind quasi fast wieder auf der grünen Wiese, aber noch mit den ganzen Leuten verhaftet in den unterschiedlichen, ich will es nicht Reifegrade nennen, weil es klingt ein bisschen negativ denen gegenüber, die noch nicht so weit sind, aber es ist
vielleicht genau, ist ja nicht despektierlich gemeint, ja, sondern wir haben einfach eine ganz normale Entwicklung, die wir aus dem Unternehmen sehen, aus diversen Projekten sehen und wo wir sehen, es funktioniert, es ist auch das Richtige in einer disruptiven Welt, die sich permanent wandelt und neu erfindet und nicht auf Hierarchien zu schauen, natürlich auch eine gewisse Art von Struktur zu haben, aber dass man sich beispielsweise gar nicht hocharbeiten muss, ja, wenn wir wieder die Politik sehen, dass wir, dass ich mich nicht erstmal in den Gemeinderat wählen lassen muss. Und für den Bundestag irgendwann zu kandidieren. Und das ist nicht notwendig. In manchen Wahlbezirken ist sowas angesagt, ja. Also du musst dich da hocharbeiten, ja. Obwohl du mit Kompetenz von außen kommst, die schwer greifbar ist, Thema die Schere, ja. In unserem Bereich ist die Kompetenz. Und die Hörer verstehen es auch, was wir meinen. Und der normale Mensch an der Basis der Partei, vielleicht aber nicht. Ja, so sind da meine Erfahrungen, dass dieses vielleicht sogar sehr, 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 sehr unterstrichen ist und dass es gar nicht verstanden wird, was man möchte, ja, und wo auch die Probleme tatsächlich sind, die es anzupacken geht, die zu lösen sind, dass man nicht wie eine Gemeinderäte habe ich gestern Abend in der Zeitung gelesen, als ich ein bisschen recherchiert habe, aus Böblingen, die in den Gemeinderat gegangen ist, Anwältin, ja, also wirklich auch eine Anwältin einer großen Kanzlei, sagt, mit Kindern, ich möchte was verändern, ja, und deswegen gehe ich in den Gemeinderat. Und die nach 5 Jahren und mehreren intensiven Versuchen total frustriert aufgegeben hat, weil sie aus dem System nicht ausbrechen konnte, weil Sitzungen geplant wurden, Protokolle mussten gemacht werden und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge aus unserer alten Welt, die ich eben einhalten muss. Und die musste auch aufgeben. Und ich habe sie mal kontaktiert gestern Abend und ich bin mal gespannt, wie sie weitermacht, ob sie weitermacht, ob sie deine und meine Gedanken dazu teilt.
Ich glaube, das ist das politische Engagement und es ist natürlich schwierig, da jetzt eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Ich glaube, darum geht es aber gar nicht, sondern eigentlich wirklich Gedanken mal auszusprechen und mal in einen Dialog darüber zu gehen. Ist denn ein hierarchisches System, wie es die Politik ja heute auch noch ist, du hast ja beschrieben, was muss ich denn tun, um an eine bestimmte wirksame Stelle zu kommen? Dieses hierarchische System hat auf der einen Seite natürlich Vorteile, weil ich habe Verlässlichkeiten da drin, ich habe Beständigkeiten da drin, ich kann so ungefähr mir Pfade ausrechnen, was da passiert. Und das funktioniert in einer halbwegs stabilen Welt ja auch relativ gut. Bloß genauso wie wir es in der Wirtschaft ja auch haben, dass die klassischen Management-Systeme, die klassischen tayloristischen Systeme, wo ein paar Leute den gesamten Überblick haben und für alle anderen entscheiden und die sollen dann im Endeffekt entweder nur noch Zahlen arbeiten oder halt tun, was man ihnen sagt, jetzt ist es extrem stark vereinfacht, ja. Hat man gemerkt, das funktioniert im stabilen Umfeld sehr gut. Wenn ich komplizierte Dinge vereinfache, dann kann ich die übergeben, dann kann ich sie delegieren. Wenn ich Karriere machen will, sammle ich Verantwortung weiter oben und delegiere halt die Arbeit nach unten. Wenn ich aber jetzt feststelle, ich bin nicht mehr in einem komplizierten, in einer komplizierten planbaren Umgebung, die auch eine gewisse Beständigkeit hat, sondern ich weiß morgen nicht mehr, ist mein Kunde noch mein Kunde oder mein Mitbewerber. Und wenn ich morgen nicht weiß, kommt mein Material oder hängt es im Suezkanal. Wenn ich morgen nicht mehr weiß, kommen meine Mitarbeiter jemals wieder in die Firma rein oder ist es nur wegen Corona jetzt weg? Also all diese ganzen Unsicherheiten, früher hat man das mal VUCA genannt, die sind jetzt da, aber die Systeme, die Prozesse, die Organisationsformen, die Rollenbeschreibungen, all die sind ja noch orientiert an der stabilen Welt.
Ja.
Und das ist auch unser politisches System. Das heißt, wenn ich heute schneller reagieren muss, wenn ich früher irgendwas 3 Jahre planen konnte und dann halt so one size fits all top down ausrollen, also so eine einzelne Antwort für alle, verbietet sich das doch heute, wenn ich Individualität respektiere.
Das natürlich kann ich
nicht mehr machen.
Genau, eine 3-Jahres-Planung verbietet sich ja schon.
Ja. Erinnere dich, wir haben früher über Russland gelacht, weil die 7-Jahres-Pläne hatten.
Ja.
Haben wir gesagt, aber wir machen es in 3 Jahren. Und genauso ist es heute wieder, dass wir eigentlich darüber lachen müssen, wenn einer hergeht und sagt, ich habe einen Budgetprozess, der dauert 1 Jahr. Also in 1 Jahr ist dein Produkt nichts mehr wert, selbst wenn du es entwickelst.
Da brauche ich dein Budget nicht mehr, ja. Mein lieber Freund. Genau. Ja, und diese Starre. Ja, was ich ja im Unternehmertum ein bisschen aufweicht in vielen Bereichen, in vielen Unternehmen, die ich inzwischen kennengelernt habe. Und weicht es sich auf, wir erhöhen unsere Reaktionsgeschwindigkeit. Ne? Eben, du sagst es, ne? Die VUCA-Welt ist längst da und wir können reagieren. Wir verstehen das in einigen Bereichen zumindest langsam. Das habe ich im Start aber nicht. Da bin ich starr. Ja, und Stagnation, wissen wir alle, Stagnation ist Rückschritt. Ja, und Wir kriegen Agilität aber nicht in vorhandene Strukturen rein, wenn wir nicht mal wirklich irgendwo reinpieken. Da habe ich auch ein bisschen geschaut, auch gestern Abend, ja, wieder mal, ne? Ich bin so ein Vorbereitungsmensch, weißt du, und ein bisschen recherchiert einfach. Mensch, wie viele Menschen wie du und ich gibt es vielleicht überhaupt in diesem Land? Eltern in dem Fall. Ja, es gibt ungefähr 20 Millionen, habe ich rausgefunden, ungefähr 20 Millionen Eltern, fand ich ganz schön wenig, aber dann weitergeguckt, wie viele befassen sich mit Vereinbarkeit, Beruf, Familie und Politik, Ehrenamt, also das worüber wir heute auch eben reden, wie viele Gruppen gibt es da? Und dann habe ich eins wieder festgestellt, so viele, viel zu viele. Ja? Und was machen diese Gruppen nicht? Genau das, was wir propagandieren, was du auch schon gesagt hast, sie arbeiten seltenst gemeinsam an dem Thema, obwohl es das Gleiche ist.
Ich kann dir natürlich da jetzt sofort zustimmen und ich glaube, da sind draußen auch viele, die da sagen, ja, genau so kenne ich es auch. Ich möchte es aber trotzdem auch so ein bisschen einen Scheinwerfer auf das richten, wo es auch anders geht. Ich meine, schau mal an, es hat jetzt sehr, sehr viele Jahre gedauert, bis so eine verrückte Partei wie die Grünen irgendwie da sind und jetzt plötzlich diskutiert man das eventuell in den Bundestag, im Bundesrat, in verschiedenen Bereichen Ämter übernehmen, die bisher undenkbar waren.
Genau.
Wenn ich mir aber jetzt parallel dazu anschaue, es gibt ja auch so Parteien wie Volt zum Beispiel. Und da wird es für mich.
In Europa total angesagt, ja.
Ja, da wird es für mich total spannend. Also da geht es für mich jetzt nicht um Parteiwerbung oder irgendwie sowas, sondern einfach mal anzuschauen, wie hat sich denn eine CDU, CSU oder eine FDP oder wie haben die klassischen Parteien, wie haben sich die in ihrer Struktur, in ihren Abstimmverhalten, in ihren, wie kommen wir zu einem Konsens? Wie kommen wir zu einer einheitlichen Meinung? Also die Piraten, das war ja damals auch deren Problem ein bisschen, dass die an einem Tag 5 Meinungen kundgetan haben, weil sie nicht abgestimmt waren, obwohl sie eigentlich digital auf der Höhe waren.
Total.
Dann schaue ich mir Grüne an und dann schaue ich mir sowas wie Volt an, die unheimlich professionell Kommunikationswege, Abstimmungswege, Beteiligungsformate etabliert haben, jetzt mal losgelöst inhaltlich, wofür sie stehen, sondern einfach nur dafür sorgen können, Leute, es kann heute etwas passieren und ich brauche innerhalb von 3 Stunden eine pressefähige, einheitliche Meinung, also einheitlich nicht in Form von diesem One-Pager sozusagen, die dann keiner mehr in Frage stellt, sondern einer Richtung, etwas, was ich sagen kann.
Genau.
Und darüber haben sich die Gedanken gemacht. Und das sind, man merkt, dass es immer mehr solche Vereinigungen gibt, die sich über grundsätzliche Themen, also über die Mechanik sozusagen, wie wir denn funktionieren, wie wir denn überhaupt mit der Dynamik umgehen können, Gedanken machen.
Genau. Und das ist ja eben ein Weg, ja, oder nicht nur ein Weg, sondern der richtige Weg, ja, erstmal die Basis zu stellen, ja, was du selber auch, ja, wenn ich das nicht hinkriege, wenn ich keine einheitliche Meinung habe, wenn ich keine schnellen Tools, Technik habe, die funktioniert, wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann kannst du noch so cool sein, ja, dann wirst du es versaubeuteln. Und da bewundere ich auch wirklich die Volt-Leute. Und da finde ich auch, das ist mein Favorit, auch unabhängig eben von dem politischen Spaß. Und aber trotzdem schaffen sie es nicht, in Deutschland richtig da zu sein. In Europa ja, aber in Deutschland, zumindest hier, ne, ich wohne in Oldenburg, bei Bremen, und wenn du hier auf die Straße rausgehst und einen von diesen 180.000 Leuten, die hier vermeintlich wohnen, fragst, boah, ja, einen wirst du vielleicht finden, mich, ja, vielleicht noch 5, 6 andere, ja, aber mehr kennen die nicht.
Ja. Henning, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Phänomen natürlich in Deutschland. Also ich habe schon das Gefühl, schau dir mal Innovation an in verschiedenen Ländern. Also ich krieg's durch unseren Konzern, durch unsere Organisation mit über 60 Ländern, in denen wir da unterwegs sind, natürlich auch ein bisschen mit, wie die Kulturen sind, wie Leute auf Veränderungen reagieren. Und wir sind in Deutschland, glaube ich, schon nach wie vor eine innovative Gesellschaft. Das würde ich auf jeden Fall schon noch sagen. Gleichzeitig haben wir durch die ganzen Bürokratiesachen, durch die ganzen Ängste, durch die ganzen Zweifler, die wir haben, durch die ganzen hochwertigen Qualitätssicherungsmaßnahmen, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, haben wir uns so dermaßen verlangsamt und dermaßen auch quasi ein gewisses Selbstwertgefühl verloren, dass wir, wenn dann einer kommt und sagt, wir schaffen das, plötzlich alle ganz begeistert sind. Ja. Was vor ich sage jetzt mal 50 Jahren, einfach jedem klar war, selbstverständlich schaffen wir das. Ja? Und wenn es nicht fertig ist, dann machen wir halt nochmal, legen wir eine Schippe drauf. Ja. Und heute ist es, kriege ich bei ganz, ganz vielen Themen und ich werde gebucht dafür, ich werde bezahlt sozusagen dafür, Leuten Mut zu machen, Dinge einfach mal zu machen. Und wenn wir uns das anschauen, wir hatten uns vorher mal kurz unterhalten, ob das irgendwie sendefähig ist, ohne dass man da selber dann Schaden nimmt oder so. Aber die Systeme, die wir gebaut haben in den Organisationen, in der Politik, in der Wirtschaft, die sind ja dafür da, dass sie Stabilität erzeugen. Ob wir das dann Gesetze oder Guidelines oder Compliance-Regeln oder wie wir sie alle nennen wollen, die haben ja ein großes Ziel, nämlich Risiko zu minimieren und Stabilität zu erzeugen. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir wollen aber was verändern, und selbst wenn das von ganz oben kommt und es geht in die Mitte jemand rein und sagt, naja, jetzt verändere ich mal was. Ja. Verändern heißt ja, ich muss mal was anderes machen oder etwas anders machen. Und wenn das aber eigentlich durch Regeln, Rollen, Prozesse, Gesetze und so weiter eigentlich verhindert wird, dann ist derjenige, der was anders machen will, eigentlich ganz, ganz schnell auf dünnem Eis.
Das sprichst du wahrscheinlich aus eigenen Erfahrungen, ja, genau wie ich.
Da auch aus eigenen Erfahrungen. Das ist natürlich klingt es immer toll, wenn man VUCA-Rocker ist oder wenn man in Extinction Rebellion klingt natürlich schon.
Aber so es tut unglaublich weh.
Aber genau, also wenn dann diese entweder Staatsmacht oder die Firmenmacht, wenn die dann zuschlägt und sagt, so, das war jetzt aber zu viel, dann tut es richtig weh. Ja. Und das, wenn wir wieder in eine Transformation, wenn wir die ganz ehrlich meinen, ja, dann glaube ich, dass wir sowohl auf politischer Ebene als auch auf gesellschaftlicher und in den Organisationen, dass wir Freiräume erzeugen müssen, Sponsoren, also ich meine nicht Geldsponsoren, sondern jemand, der dir ein Backing gibt, jemand, der dir eine Carte Blanche gibt und sagt, schau mal her, ja, das sind jetzt unsere Vorgaben, das sind unsere, ich bin bei Gesetzen natürlich immer vorsichtig, aber bei Guidelines und Rules oder sowas, da sage ich, Leute, bevor ich eine Regel ändere, möchte ich erstmal wissen, was auf der anderen Seite dieser Regel, ob das wirklich rentiert. Und dazu muss es Leute geben, die Erlaubnis haben oder die Duldung haben zumindest, mal außerhalb dieser Rahmengebung agieren zu können. Und wenn die vom Mars wieder zurückkommen und sagen, Leute, da geht richtig was ab, lasst uns die Regel mal vielleicht ein bisschen abschwächen oder verändern oder ganz wegnehmen, weil dann können wir wieder entweder wachsen oder besser werden oder nachhaltiger. Aber das mal zu dürfen,
richtig,
ja, ohne die volle Hand zu kriegen, sozusagen, genau. Ja. Das wäre so eine Mindestvoraussetzung für Innovation.
Richtig, ja, sowas wie ein Corporate Startup, ja, bloß bei Politik und Gesellschaft.
Ja, also, ja, da machen wir es doch. Machen wir es doch. Die großen Firmen gründen dann Startups und auch erfolgreich in der Politik. Ich meine, es war vor, wann war es denn jetzt? 1,5 Jahre ist es her, wo plötzlich Corona angefangen hat und dann hatten wir diesen riesen Hackathon zum Thema Schule. War das es war doch ein Feuerwerk von Ideen. Da waren plötzlich zigtausende von Leuten und haben da richtig nicht nur Ideen gehabt. Die haben das Zeug weiterentwickelt, die haben Firmen gegründet.
Genau. Ja. Ja, nicht nur zum Thema Schule, sondern Beer Virtuous Virus Hackathon. Ja, ich war mit einem Team selbst dabei und wir hatten das Glück, tatsächlich auch eine nachhaltige Lösung zu entwickeln. Und da ist so viel mal rausgekommen. Ja, so viel intrinsisch motivierte Menschen, die auch unglaublich fähige Menschen, etwas, was ich selber wirklich nie gedacht hätte, ja, dass du aus einem Haufen von über 40.000 Registrierten waren es ja damals, da kriegst du ein Team. Und unser Team hat an dem Wochenende knappe 1.000 Stunden ehrenamtlich gearbeitet, innerhalb von 48 Stunden. Und eine funktionierende Plattform inklusive Kooperationspartner, Geldgeber und so weiter, übers Wochenende recherchiert, mit Calls, mit der KfW, mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau und so weiter. Es geht also, wenn, bei uns sagt man immer, es muss erst jemand sterben, ja, insofern passt es ja leider auch, ja, und es geht also auch in unserem Land, ja, wenn der Druck nur groß genug ist und ist vielleicht das eine Sache, die man machen muss. Man muss noch mehr Druck aufbauen, noch mehr Nöte zeigen, und damit eine Veränderung wirklich nachhaltig passiert. Und, ich war nicht nur vom Hackathon, sondern von unserer Bundesregierung bei dem ersten Covid-Quartal letztes Jahr. Da war ich total impressed. Ja, und so, Mensch, ja, sie können agil. Ja, sie können Entscheidungen treffen und es war so, es war wundervoll, ja. Und im Frühjahr diesen Jahres habe ich gedacht, Mensch, wanderst du nach Finnland aus? Das ist ja grauenvoll. Ja, also von 100.000% runter auf minus 10.000% innerhalb eines Jahres. Und das war auch schon eine Leistung. Und nichts gelernt.
Ja, wobei, ich glaube, also ich gehe ja ganz gerne da auch ein bisschen so in die Oppositionsrichtung. Also, weil ich glaube, dass die erste Reaktion, wir müssen jetzt hier reagieren, also es ist ja kein Agieren, sondern ein Reagieren, wir müssen reagieren, wir haben jetzt hier einen Notfall und wir müssen darauf jetzt möglichst deutlich und klar reagieren. Ja. Das war das, was super gut angekommen ist.
Ja.
Und jetzt sind wir doch mal ehrlich, das hätte in einer Monarchie, und es klappt in China auch wunderbar. Das ist ein Verhalten in einer Hierarchie, wo der oben sagt, wo es lang geht, und die unten keinerlei Verantwortung übernehmen müssen.
Ja.
Es ist einfach. Es ist eskaliert, also in der Form, dass es dann sofort alle machen müssen. Und wenn du die richtigen Apparate dafür hast, dann kannst du es auch umsetzen. Ist das das, was wir wollen? Also will ich, dass die 2021 und 2022 genau so weiter Entscheidungen treffen?
Nein, bitte nicht.
Ja, ja, aber es wird als erfolgreich natürlich als Beispiel, du hast es genannt und ich kann es verstehen. Es sieht super erfolgreich aus. Für mich wäre aber der zweite Schritt dann gewesen, zu sagen, so, jetzt haben wir für euch entschieden. Das waren unsere Grundsätze, nach denen wir entschieden haben. Das war uns wichtig. Da brauche ich Transparenz. Da brauche ich dann aber auch, wir nennen das Enablement, also jemanden zu befähigen mit Transparenz, mit Verantwortungsübernahme und so weiter. Dann hätte man im nächsten Schritt sagen können, okay, wie kriegen wir denn jetzt entweder die Länder oder die Bürger, und das war die maximal schwierige Aufgabe, in die Verantwortung, selber Entscheidungen zu treffen oder aber auch wirklich mit Konsequenzen dann zu sagen, okay, wenn das und das passiert, ihr kriegt jetzt die Freiräume so und so lang als Testversuch von mir aus, als Experiment. Und wenn das nicht funktioniert, okay, dann müssen wir noch mal eine Ebene nach oben und da wieder Klarheit schaffen. Das wurde aber nie sauber kommuniziert, sondern das ist so ein bisschen wieder auseinandergegangen und dann war wieder, oh, jetzt wird es wieder schlimm und wir gehen mal wieder ein bisschen zusammen. Also man konnte eigentlich nicht wirklich Verantwortung übernehmen.
Genau.
Also als Land oder als...
Richtig, man konnte nicht, man wollte vielleicht auch nicht, weil man, wie der normale Mitarbeiter, häufig auch sich in so einer Komfortzone natürlich auch bewegt. Ja, und man hat seine Position und alles ist safe und ich brauche da gar nicht ausbrechen. Das wird schon wieder gelöst. Ja, das geht wie so ein Change-Prozess. Ach, wenn ich drei mitgemacht habe, der vierte geht auch an mir vorbei. Ja, das überlebe ich auch. Ja, und sowas haben wir vielleicht auch. Ja? Aber keine Lösung.
Ich möchte aber nicht sagen, also vielleicht, ich muss mir da eigentlich auch selber widersprechen. Ich glaube, man hat ja auch was machen können. Und es haben ja auch welche was gemacht. Und es hat aber dann nicht ins Gesamtbild gepasst. Es hat ja Länder gegeben, die haben sehr klare Regeln dann ausgearbeitet. Aber manche freier, manche weniger frei. Und es war auch notwendig, weil es gibt einfach, um auch wirklich die Diversität da zu respektieren, es gibt einfach Länder, die sind viel dünner besiedelt als andere. Es gibt welche, da gibt es ganz viel Reisetätigkeit und anderen, da kommen jetzt nicht so viele Leute vorbei.
Genau.
Also wir haben Unterschiedlichkeit und die brauchen unterschiedliche Vorgehensweisen. Ich hatte das Gefühl, ja, mehr oder weniger wird was gemacht, aber die Konsequenzen und das ganzheitliche Bild ist nicht entstanden, sondern es waren lauter einzelne Situationen und die Komplexität unseres Landes, die Reisetätigkeiten, die wirtschaftliche Abhängigkeiten und so weiter, die haben dann dazu geführt, dass man sich eigentlich wieder danach gesehnt hat, dass oben irgendeiner sagt, wo es lang geht. Und das wäre aber ein Riesenentwicklungsmotor, hätte das werden können und kann es für mich immer noch sein, dass wir sagen, ja, nicht zurückfallen in Command and Control, alles muss zentral regiert werden, weil sonst sind wir bei China. Da funktioniert es genauso.
Richtig.
Sondern
keiner mag das.
Genau, sondern wie kann ich dafür sorgen, dass die Komplexität, die da ist, sichtbar wird, dass die Verantwortung wirklich ganz breitflächig getragen werden kann und dass die Konsequenzen aus dem Handeln nicht sofort geahndet werden, sondern in einer Form sichtbar werden, dass wir davon wieder lernen können. Dass das also nicht eine Ja-Nein-Geschichte ist, sondern eine kontinuierliche Lernreise, wo wir immer besser werden.
Genau. Ja, also das Typische, was wir in modernen Unternehmen auch haben. Ja, wir haben eine gelebte Fehlerkultur. Ja, auch Fehler dürfen auch in der Politik gemacht werden. Und ich muss nicht gleich Angst haben, dass ich mein Job los bin, weil mich in dem Fall die Bundeskanzlerin entlässt, was ja nicht passiert ist in dieser Zeit. Generell diese Ängste muss ich nicht haben, sondern ich darf auch mal Fehler machen. Meine Teams dürfen Fehler machen. Ja? Und das wäre super schön, ja, wenn wir sowas hinkriegen. Zeig ruhig auf die Uhr, ja. Und
Ein bisschen.
Der
Ja, das
Harald hat
sind
gerade
einfach so
gesagt, wir haben
viele.
uns 45 Minuten als Zeit gesetzt und wir haben nur noch 5 Minuten und 57 Sekunden.
Es sind einfach so viele Themen. Das Schwierige, das merke ich selber, man kann da eigentlich ganz schwer richtige oder Aussagen machen, die dann einfach einzeln zitierfähig sind sozusagen, sondern es ist wirklich, man muss sich da annähern, man merkt dann, während man redet schon und sagt, so, okay, ja, man wünscht sich mehr Verantwortungsübernahme, es haben Leute Verantwortung übernommen, auch bei der Flüchtlingsthematik, wenn wir uns erinnern, ganz, ganz viele Leute sind in die Verantwortung gegangen, sind ins Handeln gegangen. Ich glaube, dass ich drehe es mal um in Richtung Hoffnung. Ich erlebe, dass wir sehr, sehr viele Leute haben, die sich engagieren, ob sie die Meere sauber machen, ob sie Unverpacktläden gründen, ob sie sich politisch engagieren für Tierschutz oder für die Umwelt. Wir haben unheimlich viele Menschen, die sich in der Form organisieren, beteiligen, neben ihrer Familie und ihrer Arbeit, da versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ich habe die große Hoffnung, dass wir über die auch digitalen Werkzeuge, die wir haben, über Tools, die uns vernetzen können, dass wir irgendwann zu einer Situation kommen, dass wir eine Organisationsform, wie auch immer die dann heißt, finden können, wo wir vielleicht weniger den einzelnen allmächtigen Helden brauchen, also dieses Hierarchische oder auch
Ja.
diesen Jobs und Elon Musk oder wie sie alle heißen, Trump in positiver und negativer Form, das kann jeder selber entscheiden, aber diese eine Person, auf die sich alles fokussiert, sondern eine auf einer gemeinsamen Wertebasis funktionierenden Bewegung. Sozusagen, wo diese Buntheit gefeiert wird, nicht nur in Form von einem Stadion, sondern wirklich die Buntheit in den Menschen, in dem Alter, im Gender, in der Internationalität, in der Expertise, in den Meinungen, dass wir das nutzen können, nicht darunter leiden. Das wäre für mich so ein tolles Moment und daran arbeite ich eigentlich sowohl in der Firma als auch in der Erziehung meiner Tochter, als auch in dem bisschen politischem Engagement, was ich da betreibe, dass wir eigentlich mehr denken, wie wollen wir denn künftig zusammenarbeiten und so ein bisschen weniger, warum geht es denn heute nicht?
Genau. Ja, und das ist ja auch, wir machen es auch da ja im Unternehmen nicht anders, ja. Wir machen es ja nicht top-down, sondern eben wir nehmen die Basis mit, den Mitarbeitern mit, die Teams mit und entwickeln gemeinsam Werte. Ihr macht das bei Conti, ich mache das in Projekten ganz natürlich und normal. Politisch wäre das wunderbar, ja, und auch genau richtig. Wenn ich da auch zurückdenke ans letzte Jahr bei meinem Vorbundestagswahlkampf, ich habe erstmal gemerkt, wie divers der mein Wahlkreis ist. Ja, und diese Diversität, die musst du erstmal einfangen, die musst du erstmal verstehen, um da wieder ein gemeinschaftliches Commitment hinzubekommen. Und sowas müsste eigentlich auch mal zentral gesteuert in großen Anführungsstrichen. Man muss es einfach mal angehen und sagen, Mensch, wir müssen uns das Land vornehmen in jeder Region, sei sie noch so klein, noch so groß, noch so bevölkert, noch so dünn besiedelt und noch so gut vernetzt oder schlecht vernetzt, müssen uns diese Region einfach mal vornehmen und die Besonderheiten herausarbeiten, gemeinsam herausarbeiten, ohne auf den Parteienfilz zu schauen, den wir häufig haben, losgelöst davon. Und uns vielleicht auch einfach mal diese Zeit nehmen, um das zu entwickeln. Das wäre ein wunderbarer Punkt.
Also ich kann da nur empfehlen, wer mal so ein Gefühl für Diversität auch bekommen möchte, so ganz pragmatisch, ohne dass man sich jetzt an irgendwelche großen Events schleppen muss, wo man sowieso nicht rein darf im Moment oder die es nicht gibt, geht doch mal in eine Bahnhofsbuchhandlung oder in irgendeine große Buchhandlung und geht da mal hin, wo es die Zeitschriften gibt. Und dann geht mal so ein bisschen so mit dem Finger oder mit den Augen so über die ganzen verschiedenen Themen keine Ahnung, von der Lokführerzeitung über die Hightech und Gesundheit und Wirtschaft und der Karnickelzüchterverein und was weiß ich. Jeder hat seine Magazine und hinter jeder von diesen Magazinen stehen ja zigtausende, hunderttausende von Leuten. Es ist von der, was ich mich mal beeindruckt habe, das ist bestimmt 20 Jahre her, das müssen wir jetzt mal recherchieren, ob das immer noch so ist. Damals gab es so eine Aufstellung, Gegenüberstellung zwischen einem Münchner Karnickelzüchterverein, weil ich es gerade gesagt habe, dem ADAC und der größten politischen Partei in München. Wer hat wohl die meisten Mitglieder?
Der Karnickelzüchterverein?
Es war, glaube ich, knapp der ADAC damals, aber dann war da der Karnickelzüchterverein und dann war ganz, ganz lang nichts. Da hättest du alle anderen Parteien mit reinschmeißen können. Also die Menschen engagieren sich natürlich, aber was wir natürlich merken, ist, sie engagieren sich für das, was für sie persönlich relevant ist und wo sie selber
Richtig.
das Gefühl haben, eine Wirkung entfalten zu können.
Genau.
Und wenn du quasi, ich bin jetzt mal ganz, ganz schwarz-weiß, nur als Stimmvieh unterwegs bist, aber nicht eingebunden bist, wenn du nicht mitkriegst, wer entscheidet denn was und warum, naja, dann hast du halt auch keinen Wunsch, dich einzubringen oder du hast keine Wirksamkeit, kein Gefühl davon.
Richtig, richtig, ja. Und da sprichst du wunderbar indirekt einfach auch so einen weiteren Punkt an, ja. Und guck, ich habe ja kandidiert für die CDU und jeder aus meinem direkten Umfeld sagte, wieso denn diese Partei? Ja, wieso nicht für die Grünen? Du bist doch eigentlich ein Paradegrüner.
Ja.
Ja? Und ich sage erstmal, ja, die haben mich aber nicht gefragt, die CDU hat gefragt. Ja? Und auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, mir ist die Partei egal, ja, sondern es geht um das Bewirken und es geht um das Verändern. Und dann auch viele Punkte des jeweiligen Parteiprogramms passen ja nicht, genau wie du es eben mit dem Münchner Beispiel schilderst, ja, sondern wir sind nicht nur divers in der Gesellschaft, sondern wir sind ja auch weitaus diverser in den Themen geworden, die uns beschäftigen. Das ist ja ein ganz was anderes als noch vor 5 oder 10 Jahren und vor 30 oder 40 oder 60 Jahren erst recht. Ja, die Themen sind so vielfältig, so breit und tief zugleich, und das ist gar nicht meiner Meinung nach möglich ist, die in ein Parteiprogramm zu gießen. Das ist, das macht gar keinen Sinn und du kannst das gar nicht alles verkörpern, was in diesem Programm steht. Du kannst also nur Teile der jeweiligen Programmausschnitte der Parteien nehmen und die verkörpern dich dann auch als ehrenamtlicher Anführungsstrichen Würdenträger für die jeweilige Partei.
Es wird ja, glaube ich, auch in Organisationen, auch im Marketing und in den ganzen Bereichen immer deutlicher. Du kannst zwar eine perfekte Arbeitgebermarke haben, du kannst ein perfektes Corporate Design und alles haben. Aber wenn du eine Person hast, die als authentisch gilt, denen die Leuten vertrauen und der im Endeffekt dafür sorgt, dass die, oder nicht dafür sorgt, einfach versucht, mit seinen Botschaften Leute zu erreichen, Vertrauen aufzubauen und so weiter. Und wenn der in einem Nebensatz sagt, woher er kommt oder für wen er arbeitet, dann hat das so viel mehr Impact, als wenn du die schönsten Bilder und die schönsten Marken zeigst. Es ist beides wichtig. Ich möchte nicht sagen, wir brauchen das nicht, aber ob jetzt jemand in der Partei A, B oder C drin ist, ich glaube, ich würde mal den Leuten unterstellen, die wollen alle dafür sorgen, dass es irgendwie besser wird. Und wir haben halt ein unterschiedliches Bild, was gut ist oder was besser ist. Die Frage ist, was ist wichtig und worauf reagieren wir? Was ist dringlich? Das klassische Kobi-Matrix-Thema. Mir die Grundsatzfrage, die man sich, glaube ich, schon stellen sollte, ist: Nutzen wir noch die richtigen Organisationsformen? Nutzen wir noch die richtigen Methoden bei einer dermaßen schnelllebigen Zeit, bei dermaßiger Transparenz, die heute ja Gott sei Dank in meinen Augen immer mehr kommt, und bei einem dermaßigen Impact, den verschiedene Dinge haben? Müssen wir da nicht mal unsere Werkzeuge ein bisschen hinterfragen und anpassen? Und dann, also wenn ich da ich nenne es jetzt mal auf der Kompetenzebene, wenn ich da wieder auf einem guten Stand bin, dann kann ich mir doch im nächsten Moment oder sollte ich im nächsten Moment für mich versuchen, aus dem Reagieren rauszukommen und wieder mal in Richtung Agieren zu gehen, zu sagen, okay, jetzt haben wir auf Covid reagiert, auf die Flüchtlinge reagiert, auf die Umwelt werden wir dann als nächstes hoffentlich nochmal ganz deutlich reagieren.
Das wäre
Aber
schön.
eigentlich wäre es doch mal an der Zeit zu sagen, Leute, es ist doch jetzt schon klar, was da morgen kommt. Ich frage mich immer, wenn Leute sagen, ja, wir wissen doch nicht, was morgen ist. Ich sage, es ist nicht so ganz unwahrscheinlich, dass das in einer bestimmten Richtung geht. Ja, und dafür kann ich eigentlich vorbereiten. Genauso wie ich für meine Rente mich vorbereiten sollte und nicht erst, wenn ich 67 bin. Ja,
Genau,
und wir sind aber in der Politik an vielen Stellen eigentlich gefühlte 80, und reagieren für Dinge, für die sich heute schon 15-Jährige interessieren. Also das passt irgendwie nicht mehr
Genau,
zusammen.
eben. Ja, das ist ja auch die Frage, liegen diese Strukturen nur am Bürger, ja, dass der sagt, Mensch, ich möchte mich damit nicht beschäftigen, ich will mich, ich weiß das nicht, und Klimawandel und Co. Sind für mich nicht wichtig als Beispiel. Das ist ja dann auch immer die Sache, du gehst in die Politik oder auch in ein Ehrenamt allgemein und als Normalsterblicher, als Eltern oder wer auch immer, und wenn die Menschen dich als Person nicht mögen, dann müssen sie dich vom Content her mögen, ja, wenn du gewählt werden willst. Ja? Und manche Dinge werden vielleicht ja auch da wiederum gar nicht so gesehen.
Henny, ich muss Wahrnehmung. Dir noch eine Frage zum Abschluss stellen. Die interessiert ja. bestimmt da draußen auch ganz viele irgendwo. Ich struggle, wie es Neudeutsch so schön heißt. Nein, also ich scheitere jeden Tag wieder, die richtige Balance zu finden zwischen der Zeit, die ich für meine Arbeit, für meine Familie und für diese ganzen unglaublich spannenden, relevanten Themen in der Welt sozusagen, wo man sich überall gerne beteiligt, wo man gerne unterstützen will. Wie kriegen wir da eine gesunde Balance hin, dass nicht nur noch das Gefühl von Kompromiss steht?
Und keine
Ahnung.
Das
war jetzt keine Antwortfrage. Ich weiß, dass das extrem schwer ist. Aber wie machst du es? Wie priorisierst du für dich?
Aber schau mal, wenn ich jetzt meine Familie mal aufdrüsel in Zeit, dann habe ich ein riesiges Problem zu Hause. Das ist meine Frau. Die kostet so viel Zeit, weil ihre Arbeit so viel Zeit kostet. Und diese Arbeit ist so starr. Ja, es müssen bestimmte Arbeitszeiten eingehalten werden. Es müssen bestimmte Wochenstunden abgearbeitet werden. Ne? Ich sag nur ganz kurz, ich muss auf meine Stunden kommen. Ja, wenn ich das höre, dann denke ich, oh Gott, ja, nein, das musst du nicht. Doch, das steht in meinem Vertrag und sonst,
Aber ich sage den Arbeitgeber nicht. Das Problem, sondern die Rahmenbedingungen, in denen deine Frau agieren muss.
Ja, genau. Ne? Ich wollte nur einmal ausholen. Ja. Und also, wir brauchen Flexibilität in der Zeit. Ja, und in der Arbeitszeit. Ja, wenn ich das also mit mir vergleiche, auch mit den Kindern, ja, Schule und so, das geht halbwegs noch. Wir sind alle weitaus flexibler als der starre Faktor in unserer Familie, meine Frau und die Arbeitszeit meiner Frau. Und das heißt, wenn wir was brauchen, ist es Flexibilität in den Zeiten. Und sonst funktioniert das nicht. Ich habe das ja im letzten Jahr auch gesehen und gedacht, Mensch, es könnte passen mit ganz, ganz viel Engagement, dass du in den Bundestagswahlkampf gehst, und habe für mich dann aber die Reißleine nach 3, 3,5 Monaten gezogen, weil ich festgestellt habe, nachdem ich allen Input bekommen habe und den ich benötigte, das ist nicht möglich. Ich bin bei einer 80 bis 100 Stunden Woche und ein halbes Jahr lang bin ich nicht da. Und das halbe Jahr, was ich da bin, ungefähr, das bin ich dann bei irgendwelchen Unternehmen, weil man das so machen muss, ja, oder in irgendwelchen Kaninchenzüchtervereinen, weil man das so machen muss. Und das heißt, ich darf mir dann auch nicht so ein Amt suchen, was mir den Zeitrahmen sprengt. Und das ist etwas, was man schaffen muss. Ne? Thema Selbstorganisation, Projektmanagement, das ist ja auch nichts Neues. Ja? Aber du musst eben dieses Gefühl für die Zeit entwickeln und du musst den richtigen Job, respektive das passende Ehrenamt dann dafür haben. Und natürlich die Struktur der Familie muss passen. Und dann kannst du eine Menge erstmal bewegen.
Ja, also wir müssen auch die Rollen anschauen. Also wenn ich in die Politik gehe und ich habe aber eine eingefahrene Rolle, was von mir verlangt wird, oder wie deine Frau in einen Job oder natürlich ich auch oder meine Frau, wenn die Rolle quasi unflexibel ist und sagt, okay, du musst aber das und das tun, egal welche Kompetenzen oder welche Wirkung du hast. Genau. Es gibt ja Leute, die können am Rechner, da kenne ich so einen Henning, der kann in einer virtuellen Umgebung in 10 Minuten mehr Wirkung erzielen, wie andere Leute in einem ich weiß es nicht, im halben Jahr auf der Straße sozusagen. Also das ist, aber trotzdem wird in der Rolle verlangt, wie du es gerade sagst, du musst so und so oft da sein, du musst diese Präsenz, also in der physischen Welt haben, obwohl du ja eigentlich für was ganz anderes stehst.
Korrekt.
Das müssen wir mal in Frage stellen, dass wir sagen, lass uns doch Leute mal aufgrund ihrer, wie es der Friedhof Bergmann, der leider gestorben ist, gesagt hat, was willst du wirklich, wirklich, das mal rausfinden, und das dann in die Gesellschaft einbringen. Und zwar auf die Art und Weise, wie es auch mit Familie, mit Ehrenamt, mit politischer oder mit der geldverdienenden Zeit sozusagen vereinbar ist.
Genau. Ja, also das ist der zweite Punkt. Ne? Die Rolle muss angenommen werden. Ja, und sie muss nicht nur geduldet werden, sondern sie muss insbesondere, wenn du dann über Familie und Vereinbarkeit sprichst, sie muss auch unterstützt werden. Ja, auch hier die Böblinger Gemeinderätin, genau, ähnlich wie bei mir, sagt, ich habe, und das geht ganz, ganz vielen so, da kann der Hörer und du auch, wir können da in die Shownotes vielleicht auch nochmal einen Link reinstellen und mal recherchieren. Das ist unglaublich, wie wenig Support für Eltern in der Politik da ist. Es gibt keine allgemeingültigen Regelungen auf kommunaler, landes- oder bundespolitischer Ebene, die dafür sorgen, dass du, während du bei einer Sitzung bist, dein Kind betreut hast, dass du Geld dafür bekommst, dass dein Kind entsprechend betreut werden kann, damit du diesen Job ausüben kannst, dieses Ehrenamt ausüben kannst. Also auch da fehlen tatsächlich ganzheitliche Rahmenbedingungen, damit das ermöglicht werden. Die sind alle kommunalpolitisch.
Und teilweise auf der Ebene reden wir ja noch nicht davon, dass du bezahlt wirst für das Amt, sondern es ist ja wirklich ein Ehrenamt. Das heißt, du musst dir im Endeffekt musst dir es leisten können, dir einen Babysitter zu zahlen, damit du überhaupt dein Ehrenamt einnehmen kannst. Also du zahlst fürs Ehrenamt.
Du zahlst fürs Ehrenamt, natürlich, weil du arbeitest in der Zeit ja nicht. Gerade ich als so ein hälftiger Freelancer, halb angestellt, halb Freelancer, du kriegst kein Geld. Ja, und gerade je höher das politische Amt, ja, also Thema Bundestagsmandat, desto mehr Zeitaufwand natürlich. Bei mir hätte es bedeutet, dass ich ein Dreivierteljahr for free gearbeitet hätte für unser Land. Ich hätte kein Einkommen gehabt, ich hätte aber auch keine Zeit gehabt, um Einkommen zu erzielen. Nicht, weil ich da nicht kompetent genug für bin, sondern weil ich so viel Wahlkampf machen muss, so viele Termine wahrnehmen muss. Ne? Thema, die Rolle ist einfach nicht dann geeignet.
Aber Henning, vielleicht müssen wir an der Stelle auch wirklich nochmal einhaken und auch mal ein bisschen Respekt den Leuten gegenüber zu bringen, die wir die ganze Zeit natürlich gerne bashen in der Politik. Bis du an ein Amt kommst, an dem du dann vielleicht auch ein bisschen Geld verdienst und Wirkung hast, musst du ja so viele Sachen hinnehmen, musst du so viele Sachen schlucken und deine Familie vernachlässigen, weiß der Teufel was alles.
Absolut. Da
muss man einfach auch mal sagen, Respekt, wer diesen Weg gegangen ist, um da was zu werden. Und dass diese Leute, und das ist dann vielleicht der saure Drops sozusagen, dass man da vielleicht auf diesem langen Weg dann vielleicht doch irgendwann mal sagt, na gut, muss ich jetzt wirklich jeden Battle, muss ich in jede Kampfdiskussion rein, muss ich mir mit jedem Satz, den ich falsch sage, das ist ja bei den Botschaftern, bei den Guides, bei den Ambassadoren in Firmen ja genauso, da ist ja jeder Tweet, der da falsch gesagt wird, jedes Wort, das du zu deutlich sagst, kann dafür sorgen, dass das alles umsonst war. Genau. Ja, also das Risiko, das du eingehst, wenn du wirklich Tacheles redest, wenn du wirklich sagst, hey, das stinkt mir jetzt, da möchte ich nicht mehr in die Richtung weitermachen, gehst du ja das Risiko ein, all das, was du da aufgebaut hast, zu verlieren. Das ist ja nicht wie ein sicherer Job, wo du sagst, ich mache halt jetzt die Karriereleiter und zack, irgendwann bin ich dann an der richtigen Stelle. Sondern du läufst immer mit dem gewissen Risiko oder mit dem immer größer werdenden Risiko ganz viel Investition, steigende Verantwortung für das, was du da tust und eigentlich erst sehr, sehr spät irgendwie eine Wertschätzung in finanzieller Art oder in Form von, und selbst in den höchsten Ämtern ist es ja noch so, dass wenn du da die falsche Aussage machst.
Genau. Also, ja, wobei, ne, das ist dann der vierte Punkt. Und wenn du nicht Beamter bist, müssen wir dann auch mal so leider klar und deutlich sagen. Ja, und möchtest du für ein Amt kandidieren, sei es hier in Oldenburg zum Beispiel, Kommunalwahlkampf ist angesagt, Oberbürgermeister steht an im September, glaube ich, diesen Jahres, kurz vor der Bundestagswahl. Bin ich Beamter, werde ich dafür freigestellt. Kriege bei vollem Salär, kann ich mich politisch verwirklichen. Und werde ich nicht gewählt, gehe ich wieder in meinen Job zurück. Der wird freigehalten. Überleg mal, wie das vielleicht bei eurem Unternehmen ist. Überleg dir, wie das als Freelancer ist. Und einer aus deinem Team kommt zu dir und sagt, so, ich möchte jetzt mal irgendein Amt ausüben. Ich brauche dafür 5 Monate, brauche aber volles Gehalt. Und vielleicht bin ich in 6 Monaten wieder da, vielleicht aber auch nicht. Könnt ihr meine Stelle so lange frei halten und auf andere Köpfe verteilen? Könnt ihr dafür vielleicht noch jemanden einstellen? Und all diese Dinge sind leider jenseits der Realität natürlich. Ja, und
mit Sicherheit findest du mal. Es geht ja nicht nur in der Politik, das ist ja auch, wenn du bei der Feuerwehr bist oder bei irgendeiner ehrenamtlichen Tätigkeit, die halt vielleicht auch im Rahmen deiner Arbeitszeit passiert, hast du da natürlich ganz andere Diskussionen auch am Start.
Richtig. Ja, und da müsstest du auch mal für ein Commitment sorgen. Ja, und dass ein jeder dann diesen Support kriegt. Dann muss der deutsche Staat eben für diese Zeit möglicherweise, ja, und wir sprechen über Grundeinkommen und Co., auch mal dem Unternehmen dann einen Ersatz geben, und was den Mitarbeiter freistellt, damit er möglicherweise dieses Amt ausüben kann.
Aber da sind wir wieder bei den Methoden, bei den Kompetenzen und bei den neuen Möglichkeiten. Du hast selber ja auch gesagt, wie wäre es denn, wenn wir mal einen bestimmten Prozentsatz aus den verschiedenen Ämtern einfach wählen oder per Losverfahren machen würden? Also da gibt es ja wirklich auch ganz andere Möglichkeiten, an diese Leute zu kommen, wo man dann sagt, okay, da gibt es eine entsprechende Entschädigung dafür, aber es geht per Losverfahren, man kann seine Nummer in den Ring schmeißen. Genau. Und das kann man ja erstmal experimentell zu sagen, wir machen das mal nur mit 20% der Leute im Bundestag, in einer Landesregierung oder entsprechend in einer Gemeindeverwaltung, dass man sagt, hey, das muss nicht immer alles diesen langsamen Prozess haben, diesen langen Prozess, wo du dann automatisch natürlich, ich sage jetzt mal, die Schattenform der Netzwerke des Geklüngels irgendwann automatisch bekommst.
Genau.
Wenn du da immer wieder eine gewisse Diversität reinbringst, wenn du damit Transparenz reinbringst, baust du ja auch Vertrauen auf im Idealfall, wenn es gut läuft, dass Leute, die da mal reinschnuppern können, gesagt haben, oh, du, also was ich bis jetzt so gesehen habe, das ist da gar nicht so schlecht. Die machen ja ganz, ganz viel, ich wusste nur nichts davon. Genau. Ja, also auch diese Effekte sind ja halt erst dann möglich, wenn ich Einblicke bekommen kann in das, was da läuft.
Richtig. Ja, und für all die jetzt sagen, wie losen, sind die total bekloppt, dass sie das hier ansprechen. Nein, natürlich nicht einfach so losen. Auch natürlich muss dafür eine Struktur geschaffen werden und so weiter. Ja, aber Diversität und neues Blut und für Innovation und Entwicklung kriegst du nicht unbedingt nur, wenn du immer dieselben Menschen großziehst und irgendwo im Unternehmen als auch eben in der Politik denn inkludierst. Ne?
Und es gibt die Beispiele überall. Es gibt die Beispiele in der Wirtschaft, auch in Beamtenbereichen. Also ich habe an vielen Stellen auch schon beraten dürfen bei Polizei, bei Militär, bei Gesundheitsamt, bei Versicherungen, bei Banken. Also in all diesen Bereichen arbeiten überall Menschen. Und all diese Menschen haben natürlich irgendwo Bedürfnisse und haben Ängste und haben aber auch Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und die blockieren uns natürlich manchmal. Und wenn du aber in diese Bereiche dann solche neuen Methoden reinbringst, erlebbar machst, wenn Firmen plötzlich sagen, okay, wir wählen unsere Führungskräfte, ist natürlich das erste Mal, wenn du sowas sagst, das ist ja Wahnsinn. Was passiert denn da? Aber genau das ist ja etwas, wo man dann sagt, ja, Moment mal, das eine ist Management von Dingen, die ich, also Budget und solche Sachen, so tote Dinge, wie ich es immer nenne, die sollte man auch managen, weil das ist das beste Verfahren dafür. Ja. Aber wenn es um lebendige Dinge gibt, wie Menschen oder Ökosysteme oder Märkte oder politische Systeme, das ist halt, managen ist halt nicht die beste Form dafür. Da muss ich zuhören, da muss ich Transparenz, Beteiligung, all diese Sachen hochfahren und dann brauche ich da vielleicht auch andere Nominierungsprozesse, um zu den Leuten zu kommen. Und das kann ja eine Wahl sein, das kann ja auch ein Losverfahren sein. Es kann auch natürlich sein, dass es eine Nominierung ist für eine bestimmte Zeit. Also da gibt es, aber erst wenn ich es ausprobiere, dann komme ich in die Situation, dass ich da neue Erfahrungen machen kann und aufgrund dieser neuen Erfahrungen, das wäre dann eine gute Basis zu sagen, so, das haben wir jetzt ausprobiert und nicht, war Blödsinn, hör mal auf, sondern lass uns mal überlegen, was hat denn nicht funktioniert, was hat gut funktioniert und dann fängt man an anzupassen. Und dann bist du genau bei dem, was man heute eigentlich unter agil bezeichnet oder unter iterativ oder entsprechend als Lernreise. Du gehst nicht davon aus, dass der erste, nächste Schuss sowieso funktioniert, sondern du hast einen Experimentierraum, du hast ein Backup von Sponsoren, von Leuten, die sagen, ja, lass die mal machen, auch wenn es mal aufs erste Mal nicht klappt. Ein Musk muss 3 Raketen landen, bevor mal eine richtig landet. Das ist einfach ein ganz normaler Prozess, wenn ich was verändern muss. Ich muss ein gewisses Risiko erlauben und dann lerne ich, aber dann merke ich, wie kann ich jetzt weitergehen, was kann ich besser machen, wie kann ich jetzt plötzlich mit allen reden. Auch das geht heute. Dafür haben wir Social Media. Das ist nicht nur Katzenvideos und Shitstorm. Das ist eine wunderbare Plattform, wo ich mit allen in einen Dialog treten kann und die Funktionen mit Likes und Kommentaren helfen mir, die Ergebnisse, die Rückmeldungen zu konsolidieren und Relevanz zu erkennen und auch Resonanz zu erzeugen oder zu erkennen. Aber damit muss man umgehen lernen.
Absolut. Ne? Und ich stimme voll zu. Ich werfe noch einen letzten Punkt rein. Ja, und für die innovativen Ideen, die wir vielleicht haben, ja, auf jeden Fall sind es Ideen. Und wir sprachen über die Zeitproblematik, ja, und auch im Unternehmen teilen wir Arbeit auf inzwischen. Ja, Thema Doppelspitze und Co. Ja. Und wissen, dass Zeit begrenzt ist. Wir wissen auch, dass entsprechend Know-how nicht unbedingt in allen Bereichen zu 100% da sein muss. Also teilen wir sie auf. Also teilen wir beispielsweise mal ein Bundestagsmandat auf. Wir haben eine zentrale Berliner Fraktion, wir haben eine kommunale Fraktion und diese beiden üben gemeinschaftlich das Mandat aus. Ja, why not? Ja, für mich wäre das ideal. Ja, ich würde da nur, nein, ich würde auch, ich würde ganz selten in Berlin sein. Ich würde einfach in meinem Wahlkreis sein, bei meiner Familie, würde morgens unterwegs sein, nachmittags habe ich die Kinder und kann abends wieder mich irgendwo zuschalten oder unterwegs sein. Ich kann das in meinen Zeitplan einbauen. Und das ist so in vielen Bereichen ja nicht
möglich. Für die, die jetzt sagen, das geht doch gar nicht, selbstverständlich, das geht seit Jahrzehnten. Das nennt man Jobsharing. Ja. Das funktioniert wunderbar, wenn es eine gute Kommunikation gibt, wenn die Werkzeuge effizient genutzt werden, wenn eine Kompetenz da ist, asynchron zusammenzuarbeiten, um es mal fachlich auszudrücken, ja. Das geht. Und ob dann in einer Partei, keine Ahnung, Habeck und Baerbock zusammen Kanzler sind oder sogar noch weiter gedacht, ja, warum muss der Kanzler aus einer Partei sein? Wir können ja aus zwei Parteien zwei Leute haben, die sich aber bitte persönlich abstimmen müssen und vielleicht dauert dann die Kandidatur auch nicht ganz so lange, sondern ist einfach vielleicht begrenzter.
Eben.
Ja, also da gibt es ja ganz viele andere Denkmöglichkeiten und es wird nicht die Welt untergehen, wenn wir das mal ausprobieren.
Bin ich zu 1000% bei dir, ja. Also lass uns die Menschen enablen und lass uns bitte was ausprobieren. Und, aber nicht in der Struktur und mit den Methoden, die wir bisher haben, weiterfummeln, weiter friemeln, würde man hier oben sagen. Ja, und denn das ist auf Dauer nicht gut, würde ich sagen.
Da bin ich dabei. Lass uns Dinge ausprobieren. Wenn wir das Ganze noch irgendwie gesund hinkriegen, wenn wir das noch mit einer gewissen Achtsamkeit und Respekt gegenüber hinkriegen, dann ist das eine Welt, die ich dann irgendwann gern auch meiner Tochter übergeben will. Im Moment ist es eine Baustelle. Und da fühle ich mich noch nicht gut, zu sagen, ich kümmere mich mal jetzt nur um meine eigenen Sachen.
Genau, ja, und also schaff dir Freiräume, Harald, ja, und ich arbeite auch weiter dran, nicht nur Freiräume zu schaffen, sondern auch Möglichkeiten, um diese Freiräume sinnvoll mit irgendwelchen wunderbaren Netzwerk, Ehrenamt und Co-Tätigkeiten zu füllen, damit wir wirklich, die Welt besser hinterlassen, ja, du sagst es, ja, und die Struktur so machen, dass sie auch übernommen werden kann und nicht irgendjemand in 15, 20 Jahren kommt und sagt, was habt ihr denn für eine Scheiße gebaut?
Aber dann lass uns doch vielleicht das mit einem Aufruf irgendwie nochmal beenden. Lass uns doch mal vielleicht weniger darüber diskutieren, was alles schlecht läuft, sondern lass uns vielleicht mal, vielleicht geht es ja unten in den Kommentaren von dem Podcast oder entsprechend in den sozialen Netzwerken, lass uns doch mal dieses Bild generieren. Was ist denn besser? Also nicht in eine Argumentation sofort zu gehen, ja, aber, ich nenne das immer so Rulebreaker-Workshops, da soll jeder erstmal eine Idee raushauen und dann lasst uns an der Idee mal weiterdenken. Und wenn irgendwo was nicht weitergeht, dann sucht man kreative Köpfe, die sagen, ja, wenn das könnte man, ja, also einfach mal in eine positive, wünschenswerte Zukunft zu argumentieren und lasst uns mal Gedanken sammeln, was ist denn eine bessere Welt? Lasst uns dieses Bild so konkret wie möglich machen. Und, dann ergeben sich schon Methoden, wie wir da hinkommen.
Das ist also euer Job to be done.
Genau.
Ja, nutzt die Kommentare und seid dabei und seid nicht die Aber-Fraktion. Gebt euch den Raum und die Möglichkeit, eure Ideen irgendwo zu platzieren. Und wir sorgen dafür, dass es über den Podcast von Johannes in die Welt oder erstmal in unserem Land transportiert wird.
Sehr, sehr gerne.
Sehr cool.
Vielen
Harald,
Dank.
Ich danke dir für die Zeit, für das tolle Gespräch. Ich hoffe, alle anderen waren genauso gefesselt und dabei wie wir. Wenn nicht, dann tut es uns leid, dann haben wir das nicht geschafft. Aber ich fand es toll. Danke, Harald.
Und wenn nur die Energie rübergekommen ist, man ist nicht mit allem eins und Sachen kann man dagegen oder dafür sein. Aber Energie ist wichtig, Wollen ist wichtig, traut euch und lasst es uns gemeinsam machen. Vielen Dank, Henning. Genau. Vielen Dank.
In die Runde, ob Sie uns jetzt sehen oder nicht, aber hören auf jeden Fall. Danke euch.
Ciao, bleibt gesund.
Ciao.